Europa diskutiert die Asylreform und die Frage, wie möglichst schnell ausgesiebt werden kann. Wer darf rein und wer nicht? Währenddessen kommen sie weiter an, die Boote mit den Menschen, die auf ein besseres Leben hoffen. El Hierro, das ist die kleinste kanarische Insel und der Ort im Atlantik, an dem im Moment immer mehr Menschen auf der Flucht Europa erreichen. FKM schaut heute auf eine Flüchtlingsroute westlich von Afrika. Christina Böker, ARD-Korrespondentin in Madrid, war auf El Hierro und hat mit Menschen gesprochen, die eine lebensgefährliche Bootsfahrt hinter sich haben und deren Erwartungen jetzt auf die Realität an der EU-Außengrenze stoßen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 11. April. Und ein kleiner Hinweis, das Gespräch mit Christina war vor der Entscheidung des EU-Parlaments zur Asylreform. Hallo Christina.
Hallo Viktoria. Wir sind auf der sehr, sehr schönen und kleinsten Kanareninsel El Hierro, die um diese Jahreszeit recht grün ist. Und wir haben eine Familie besucht, die in einem der, alle Orte dort sind recht klein, in einem dieser Orte wohnt, in so einer typischen Ein-Zwei-Familienhaus-Siedlung am Rande des Ortes, oben am Hang. Man schaut aufs Meer runter, wenn man im Garten ist. Die Familie wohnt im Erdgeschoss und oben hat sie noch an Feriengäste vermietet und sie wohnen dort zu sechst. Die Eltern, Gilberto und Teseida, und ihre zwei schon erwachsenen Kinder und jetzt noch zwei Pflegekinder, die sie aufgenommen haben vor ungefähr einem halben Jahr. Die sind im vergangenen August mit einem Boot aus dem Senegal gekommen, Adama und Baye, 12 und 9 Jahre alt. Und als wir reinkamen bei denen über die Terrassentür, da war gerade spanische trubelige Diskussion ums Mittagessen zum Beispiel. Einer der Jungs fragt nach Pizza, der andere wollte eigentlich lieber raus, sich bewegen und nicht so viel stillsitzen. So ganz normaler Familienalltag in einem guten Spanisch, das die zwei nach der kurzen Zeit schon recht gut können. Und es sind Halbbrüder, die mit ihrem Vater mit dem Boot in Teneriffa angelandet sind. Und die Familie Gilberto und Teseida sind in einem Pool von Familien auf der Insel, die Pflegekinder betreuen und die immer wieder gefragt werden, ob sie Zeit für Pflegekinder im Moment haben. Und vor einem halben Jahr kam der Kontakt zu Adama und Baye zustande.
Also das klingt wie so ein ganz normaler Familienalltag. Aber die Umstände, wie Adama und Baye bei ihrer Pflegefamilie gelandet sind, die sind ja alles andere als normal. Sie sind mit dem Boot aus dem Senegal geflohen, sagst du, auf die kanarische Insel El Hierro. Und um zu verstehen, warum, müssen wir, glaube ich, die Insel noch mal kurz verorten. Lass uns noch mal mit dem Finger über die Landkarte gehen. Wo sind wir? Wo genau liegt El Hierro?
Wir sind westlich von Afrika im Atlantik. Die meisten Deutschen, würde ich sagen, kennen Teneriffa. Und viele kennen Gran Canaria vom Reisen. Und El Hierro ist aber die kleinste von dieser Inselgruppe, den Kanaren. El Hierro hat gerade mal 11.000 Einwohner. Es gibt keine großen Strände, es gibt keine großen Hotels. Im Süden ist man am südlichsten Punkt Europas. Da ist der Hafen von Restinga. So heißt der Ort dort, 400 Einwohner so grob. Und wenn man von dort mit dem Finger auf der Landkarte einfach Richtung Süden geradeaus immer weiter geht, dann kommt man irgendwann im Senegal raus. 1300 bis 1400 Kilometer sind das. Bis zur mauretanischen Küste, das ist ein bisschen weiter im Norden vom Senegal, sind es um die 1000 Kilometer. Und in diesen beiden Ländern beginnt die sogenannte westafrikanische Fluchtroute.
Die Migrationsrouten, die führen dabei nicht nur über das Mittelmeer, sondern auch von Westafrika aus auf dem Atlantik zu den Kanarischen Inseln, die ja zu Spanien gehören.
Es kommen nach wie vor auch sehr viele Boote auf den anderen Kanareninseln an, aber es lässt sich vermutlich auch mit einer Geschichte begründen, nämlich dahingehend, dass in den Ländern, wo gestartet wird, also im Senegal oder in Mauretanien, die Küste mehr kontrolliert wird als früher und die Boote deshalb besonders weit rausfahren, um weit draußen zu fahren. Das ist eine Theorie dazu, warum es im vergangenen Sommer und bis jetzt auch immer noch in den ersten 3 Monaten dieses Jahres so viele Boote gegeben hat, die auf der kleinen Insel El Hierro angekommen sind.
Wie viele Leute kommen auf diese Art und Weise auf El Hierro an?
Also es war im vergangenen Jahr so, dass insgesamt über 14.000 Menschen in El Hierro angekommen sind. Und El Hierro hat gerade mal 11.000 Einwohner. Und jetzt in diesem Jahr ist es so, dass auch schon wieder 7.200 angekommen sind. In den ersten 3 Monaten hat sich damit die Zahl gegenüber den ersten 3 Monaten im vergangenen Jahr noch mal erhöht.
Jetzt sind Adama und Baye noch sehr jung. Sind die beiden damit eher die Ausnahme unter den Ankommenden oder sind da viele Minderjährige an Bord von diesen Booten?
Ja, es kommen tatsächlich viele Minderjährige auf El Hierro an. Wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber offensichtlich ist es in den Ländern, wo die Menschen starten, nicht selten so, dass Eltern ihre Kinder auch ganz allein auf diese gefährliche Reise, in dem Fall über den Atlantik, schicken und sich für sie eine bessere Zukunft dort erhoffen. Auf der Insel leben, die Zahl ist nicht so ganz klar, offiziell knapp 300 minderjährige Flüchtlinge. Wir haben aber auch gehört, dass es vielleicht sogar mehr sind, bis zu 500.
Okay, also das heißt, das ist eine Flüchtlingsroute für Menschen aus Afrika, die nach Europa wollen und zwar genau genommen in die EU. Denn die Kanaren, die sind zwar ein ganzes Stück weg vom spanischen Festland und auch sonst vom Festland, aber sie gehören eben zu Spanien und damit zur EU. Und so sind auch Adama und Baye dort gelandet.
Ganz genau. Adama hat erzählt, die sind auch auf so einem dieser Boote gewesen mit ihrem Vater zusammen und haben 8 Tage gebraucht.
¿Cuántos días estuviste en el barco, sabes?
Sí, 8 días.
8 días.
Als wir jetzt ankamen auf El Hierro, da war praktisch gleichzeitig mit uns, also wir mit dem Flugzeug und gleichzeitig mit uns war gerade wieder ein Boot angekommen. In diesem Boot waren 68 Menschen gewesen. Anders als andere Boote sind die recht tief und deshalb sieht man eben auch oft, weil die ja so vollgepresst sind mit Menschen, dass die Menschen, die über den Seeweg kommen, dort nur drin stehen können, weil gar nicht mehr Platz ist. Die sind natürlich, wenn sie da auf hoher See sind, im Atlantik auch sehr gefährlich und verwundbar.
Weil man ja direkt so eine Idee hat von Flüchtlingen, die mit Booten kommen. Da gibt es dann ja in Orten, wo besonders viele ankommen, auch oft so Bildern von Zeltstätten, zum Beispiel wie in Lampedusa oder auch Moria. Gibt es sowas da auch?
Ja, genau. Nur tatsächlich ein bisschen kleiner als in Lampedusa. Es gibt eine mini kleine Zeltstadt schon direkt an diesem Hafen, Restinga. Da findet so die ganz schnelle Erstversorgung statt. Die Menschen kommen ja zum Teil auch durchnässt aus den Booten raus und da kriegen sie dann erstmal neue Anziehsachen, damit sie vorbereitet sind für die Weiterreise. Dann ist so grob gesehen in der Mitte der Insel, in einem Ort, der heißt San Andres, dort ist dann so eine kleine Zeltstadt aufgebaut auf einem großen Gelände. Da finden dann so die weiteren Erstmaßnahmen statt. Und dann gibt es noch ein ehemaliges Kloster, was auch ausgebaut ist als so eine Art Zwischenunterkunft. Dann geht es zumindest für die erwachsenen Migrantinnen und Migranten nach 72 Stunden weiter nach Teneriffa oder dann auch weiter aufs Festland von Spanien. Und erst dort würden sie dann ihren Asylantrag zum Beispiel stellen. Also El Hierro ist erstmal so eine Durchgangsstation.
Also nur um das nochmal deutlich zu machen, Adama und Baye, die dürfen länger als 72 Stunden bleiben, weil sie als Minderjährige und zu dem Zeitpunkt unbegleitete Geflüchtete unter besonderem Schutz stehen. Und alle anderen Geflüchteten, die auf El Hierro landen, die kommen dann nach spätestens diesen 3 Tagen weiter, wahrscheinlich während schon die nächsten ankommen.
Ja, im Moment ist es eine sehr stark frequentierte Fluchtroute, zumindest viel stärker als die in den vergangenen Jahren. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex, die haben gerade erst kürzlich ihre Jahreszahlen für 2023 ermittelt. Und die haben 40.000 illegale Grenzübertritte auf dieser Route vermeldet. Und das waren deutlich mehr als doppelt so viele wie 2022, im Jahr zuvor. Und das erklärt eben auch, wenn auf dieser Route so viele unterwegs sind, dass auch auf El Hierro wesentlich mehr Ankünfte passiert sind als in den Vorjahren.
Und wo liegen denn die Zahlen gerade insgesamt? Wie viele Menschen kommen auf diesen Wegen von Afrika aus nach Europa?
Nach den Zahlen der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex kamen in 2023 gab es 380.227 illegale Grenzübertritte. Und das waren 17% mehr als im Jahr 2022. Und das ist sozusagen die Summe der verschiedenen Routen, über die wir sprechen, also die zentrale Mittelmeerroute, die westliche Mittelmeerroute, die westafrikanische Route und noch andere Routen.
Flüchtlinge aus Zentralafrika, vor allem aus ehemaligen Bürgerkriegsländern, nehmen meist die Route durch Mali und Niger, um dann das Mittelmeer zu
überqueren. Laut UN war die Zahl toter Flüchtlinge im Mittelmeer zuletzt so hoch wie 2017 nicht mehr. Dennoch versuchen Menschen von der nordafrikanischen Küste aus in oft nicht seetüchtigen Booten nach Europa zu gelangen.
Die westliche Flüchtlingsroute ist die gefährlichste.
Du hast dir noch eine dieser Routen vor Ort angeschaut, auf dem Meer. Was hast du da erlebt?
Ich war auf einem Schiff, auf einem recht großen Schiff, von Ärzte ohne Grenzen, die als Seenotretter im Mittelmeer unterwegs sind, regelmäßig. Und während dieser Reise mit diesem Seenotrettungsschiff, auf dem 300, 400 Menschen ungefähr Platz haben, wenn man Boote rettet, mein Kameramann und ich, wir haben da zwei solche Bootsrettungen miterlebt, vor Ort ungefähr 60 Menschen. Wurden da gerettet.
Und wie war das?
Das waren sehr, sehr starke und auch sehr harte Eindrücke, die wir da so mitgenommen haben. Also das eine Boot war ein ganz, ganz kleines Boot. Das sah zunächst aus wirklich wie so ein kleines Mini-Fischerboot. Da waren gerade mal 11 Leute drauf. Im ersten Moment war es gar nicht erkennbar als ein Boot, das tatsächlich über das komplette Mittelmeer Europa ansteuert. Direkt nachdem die Rettungsaktion fertig war, ist es untergegangen. Also die 11 Menschen, die auf diesem kleinen Boot waren, übrigens ein kleines Baby und noch ein Kind, die hätten es nicht mehr lange auf dem Boot durchgehalten. Und das, ja, also es war schon hart, das zu sehen. Und andererseits waren die geretteten Menschen dann zu sehen, wie glücklich die waren, dass sie gerettet wurden, war natürlich auch sehr bewegend. Also es waren, diese ganze Schiffsreise war ein sehr starkes Wechselbad auch von Gefühlen, die man ja auch als journalistische Beobachterin nicht ausschließen kann.
Klar, natürlich. Man kann das ja nicht abschalten, kann ich total verstehen.
Ja, ich meine, wir wollen ja auch immer was rausfinden, wenn wir da vor Ort sind. Also mir war wichtig, erstens einfach mal zu sehen, was passiert denn auf dieser Route. Das haben die uns dann auch sehr eindrücklich geschildert, weil wir dann, nachdem die erstmal angekommen waren, also wir haben die erstmal ein, zwei Tage ankommen lassen in Ruhe und dann haben wir aber so den Kontakt zu denen bekommen und konnten mit ihnen über die Überfahrt sprechen und natürlich auch, wie gefährlich das ist und auch mit welcher Motivation sie zum Beispiel in diese Boote steigen.
Und welche Motivation ist das denn eigentlich? Warum nehmen die Menschen diese Gefahr auf sich?
Wir haben einige getroffen, die zum Beispiel aus dem Sudan kamen und vor dem dortigen Krieg geflohen sind. Andere kamen aus Eritrea, aber auch welche aus Syrien, die von Libyen ausgestartet sind. Alle haben letztendlich von den schlimmen Zuständen in ihren Ländern erzählt und dass sie deshalb nach Europa wollen. Manche hatten auch schon diverse Versuche hinter sich, mit so Schlepperbooten übers Mittelmeer zu kommen, sei es in Libyen oder auch in Tunesien. Wir haben zum Beispiel einen noch minderjährigen jungen Mann getroffen, Walid aus dem Sudan. Der hatte es erst aus Tunesien versucht. Dann gab es in Tunesien aber, befördert durch den dortigen zunehmend autokratisch agierenden Präsidenten, rassistische Hetze gegen Einwanderer aus den Ländern südlich der Sahara. Und dann hat uns Walid zum Beispiel erzählt, wie er von den Tunesiern in die libysche Wüste gebracht wurde, mit einer Gruppe von anderen Migranten aus Subsahara-Ländern. Dann mussten sie 2 Tage lang durch die Wüste laufen, um nach Libyen zu gelangen. Es war weit und sie hatten nicht mehr Wasser.
Also die Leute fliehen vor Krieg, Verfolgung, Autokratien oder einfach ganz, ganz schlechten Lebensbedingungen. Und dann wollen sie in die EU. Was stellen die sich denn eigentlich vor? Was ist so ein Bild, was die antreibt? Weißt du das, nachdem du mit den Leuten da geredet hast?
Ehrlich gesagt hatte ich bei vielen den Eindruck, dass sie gar keine klare Vorstellung von Europa haben. Die wissen, dass sie dort Demokratien und Sicherheit erwarten. Das ist auch so ihr wichtigster Wunsch. Mhm. Und sie wollen auch arbeiten, war mein Eindruck. Ich kann natürlich nichts Statistisches sagen. 60 Menschen ungefähr waren auf dem Rettungsschiff mit uns zusammen. Mhm. Aber von denen, mit denen wir gesprochen haben, gab es 2, die eine klare Vorstellung hatten. Das waren 2 Syrer. Die kannten schon Leute in Deutschland. Und da hat uns dann Mohammed, der eine von den beiden, gesagt, wir wollen nach Deutschland gehen, weil es dort Arbeit gibt. Er meinte sogar, es gäbe gewisse Vorteile für Flüchtlinge. Es gilt, so sagt er, zumindest als eins der besten Länder in der EU. Das waren so die beiden, von denen ich gehört habe, ja, wir wollen nach Deutschland gehen.
Mhm. Ja, das wird ja auch viel diskutiert, warum eigentlich so viele nach Deutschland wollen. Es wird auch über die sogenannten Pull-Faktoren gesprochen, also Faktoren, die Menschen zu einem Ort hinziehen. Und eben auch die Frage, warum so viele Asylanträge, die meisten nämlich in Europa, in Deutschland gestellt werden.
Deutschland bleibt das wichtigste Zielland. Fast 1/3 aller Asylanträge in der EU werden hier gestellt.
Oft wird darüber diskutiert, ob das an den hohen Sozialleistungen liegt, die es hier in Deutschland gibt. Was meinst du, wie ausschlaggebend ist dieser Faktor? Was sagen denn diejenigen, die du getroffen hast, beispielsweise auf dem Schiff von Ärzte ohne Grenzen?
In dieser Gruppe, die wir kennengelernt haben, in diesem Ausschnitt, den wir da erlebt haben, war mein Eindruck nicht, dass das der Pull-Faktor ist, der sie nach Deutschland treibt. Erstens haben wir nur diese beiden Syrer getroffen, die aus dieser größeren Gruppe überhaupt nach Deutschland wollten. Die anderen haben zum Teil gesagt, sie wollen nach England. Sie haben zum Teil gesagt, sie wollen nach Holland. Mhm. Und ganz viele haben gesagt, sie wollen einfach nur nach Europa. Über den Tag, nachdem sie Europa betreten haben, haben sie sich noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Für sie ist einfach nur wichtig, in Europa anzukommen und von den anderen Ländern, wo sie herkamen, wegzukommen.
Okay, also das heißt, die Menschen sind gar nicht so informiert, treffen eine Entscheidung, dann ja auch viel nach Hörensagen oder solchen Infos, ne?
Nach Hörensagen und wo sie vielleicht jemanden kennen. Also ich glaube, es war eine junge Frau aus Eritrea, die auch schon von jemanden gehört hatte, die auch in den Niederlanden war. Und das ist dann so zum Beispiel eine Motivation, dorthin zu gehen. Das war schon mein Eindruck auch aus allen Gesprächen, die wir dort geführt haben, dass allen glasklar ist, dass sie ihr Leben riskieren auf dieser Reise. Und vor diesem Hintergrund kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das erstmal der Punkt ist, wenn ich diese Reise überlebt habe und in Europa angekommen bin, dann kommt Teil 2 dieser Reise und ich muss schauen, was ich dann dort mache oder wo ich genau hingehe.
Und was glaubst du, inwiefern kommen denn die Vorstellungen der Menschen von ihrer Ankunft in Europa damit überein, wie das dann tatsächlich ist?
Ich habe ehrlich gesagt das jetzt auch wieder gedacht, als wir auf El Hierro gedreht haben und die Menschen, wir haben dann auch nochmal ihre Abreise gedreht, als sie mit Bussen zur Fähre nach Teneriffa gebracht wurden. Mhm. Und als sie dann alle so im Gänsemarsch da auf die große Fähre gelaufen sind, da habe ich auch so überlegt, wissen die, was sie jetzt erwartet? nur wenige von denen sind, die da jetzt auf die Fähre gelaufen sind, die einen Asylanspruch haben. Mhm. Dass es schwierig ist, auch Arbeit zu finden in Europa, hängt jetzt natürlich auch sehr stark davon ab, welchen Bildungshintergrund sie haben. Ich glaube, viele malen sich das vielleicht ein bisschen zu schön aus und zu leicht und vor allem sich nicht so langwierig den Prozess, bis man dann zum Beispiel auch mal eine Arbeitserlaubnis hat.
Und diese Bürokratie, die ist auch für Fachkräfte aus dem Ausland ein riesiges Problem und damit auch für die Arbeitgeber in Deutschland, die tausende Kilometer weit reisen, um qualifiziertes Personal aus der Ferne zu rekrutieren. Dazu haben wir eine eigene 11KM-Folge gemacht. Fehlende Fachkräfte, willkommen in Deutschland, heißt die Folge. Verlinken wir euch in den Shownotes. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter für Adama und Baye? Wie ist das jetzt für die? Die sind jetzt zwar dort in dieser Familie, aber geht es für die weiter woanders hin von El Hierro aus? Oder bleiben die erstmal da? Wie ist da so der Weg für die?
Also ihr Vater, mit dem sie ja auf Teneriffa angekommen waren, der wird zurzeit verdächtigt, das Boot, mit dem sie gekommen sind, gesteuert zu haben. Mhm. Und ihre beiden Mütter sind im Senegal geblieben. Das heißt für sie, dass sie jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit bei ihren Pflegeeltern, bei Gilberto und Teseda sind. Also eine Zukunftsperspektive in 1-2 Jahren passiert dies und jenes. In ihrem Leben kann man jetzt nicht so genau sehen bisher.
Also das heißt, für die dauert das erstmal noch ein bisschen. Die sind ja aber auch noch sehr jung. Wie ist das denn für andere senegalesische Flüchtlinge, nachdem die dort angekommen sind? Also die vielen anderen Menschen, die diese Route auf sich nehmen, wie geht's normalerweise für die weiter?
Die fahren dann tatsächlich weiter mit der großen Fähre nach Teneriffa. In Teneriffa gibt's größere Aufnahmeeinrichtungen für die Menschen. Und einige werden dann von dort aus auch aufs spanische Festland gebracht und dann geht der Prozess los. Also da können sie ihren Asylantrag stellen und Papiere regeln und so weiter.
Ja, denn das passiert ja normalerweise nicht direkt an der Grenze, sondern im Landesinnern. Das könnte sich aber ändern. Die EU-Staaten wollen nämlich das europäische Asylrecht reformieren. Dann soll es erstmals Asylverfahren direkt an den EU-Grenzen geben, um Migranten mit besonders geringen Chancen auf Asyl dann dort direkt an der Weiterreise zu hindern.
Die Innenministerinnen und Minister der EU wollen eine stärkere Regulierung der Fluchtbewegungen über das Mittelmeer.
Nach jahrelangem Streit haben sich die EU-Staaten und das Europaparlament auf eine Verschärfung des Asylrechts verständigt. Im Kern sieht der Kompromiss erstmals beschleunigte Asylverfahren direkt an den EU-Außengrenzen vor.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir sprechen zu einem Zeitpunkt, an dem das Europaparlament noch nicht über diese Asylreform abgestimmt hat. Aber wenn es tatsächlich zu Asylverfahren direkt an den EU-Außengrenzen kommen würde, was könnte das denn für eine Insel wie El Hierro bedeuten?
Die Politiker vor Ort können das noch nicht so genau absehen, wie sich das nach dem Asylkompromiss weiterentwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf den größeren Inseln weiterhin so bleibt, wie es bisher ist. Aber das ist noch schwer abzuschätzen.
Was es ja aber schon gibt, das sind Migrationsabkommen mit einzelnen Ländern mit dem Ziel, die EU-Außengrenzen besser zu schützen.
Die Europäische Union hat mit Tunesien vereinbart, die Migration einzuschränken. Dazu wurde in Tunis ein Memorandum unterzeichnet. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Borders must be managed. We will act to strengthen our external borders and prevent irregular migration.
Und da ist es so, dass die tunesische Küstenwache jetzt viel stärker kontrolliert und viele Boote an der Abreise hindert und die Leute dann wieder zurückschickt, wobei sie dann womöglich in Tunesien festhängen oder versuchen, auch wie der junge Mann, von dem ich vorhin erzählt habe, Walid, aus Libyen abzureisen oder womöglich sogar auf die westafrikanische Route, von der wir hier jetzt gesprochen haben, ausweichen. Also die Frage ist letztendlich, was es im Ergebnis heißt. Mhm. Das Ziel weniger Ankünfte in Europa wird vielleicht mal erreicht mit dem Asylkompromiss und mit den Abkommen, die mit einigen Ländern geschlossen werden. Aber das Ganze hat dann natürlich natürlich so eine Art humanitären Preis. Was passiert mit den Menschen, die dann in Tunesien bleiben, wo sie nicht besonders gut behandelt werden derzeit zum Beispiel? Vermutlich wird es immer so sein, dass sich, wenn jemand, der aus einem Land unbedingt weg will, weil es ihm dort sehr, sehr schlecht geht, dass sich die Leute Routen suchen werden. Aber es kann natürlich sein, dass insgesamt trotzdem weniger Leute sich auf den Weg machen. Das ist aber, wie gesagt, finde ich wirklich schwer abzuschätzen.
Sag mal, also diese kritische Situation an den EU-Außengrenzen, die ist ja jetzt kein neues Thema. Auch wir haben hier bei FKM schon mehrfach berichtet und du warst jetzt mehrfach vor Ort und hast dir das persönlich angeschaut. Was meinst du denn jetzt nach deiner Recherche? Was müsste passieren, damit sich daran was verbessert?
Das Ziel ist ja letztendlich, dass nicht so viele Menschen sich auf so eine gefährliche Reise begeben. Mhm. Und ich habe jetzt auch auf El Hierro mehrfach gehört, zum Beispiel vom Vizepräsidenten der Insel, dass es natürlich gut wäre, wenn die Situation in den Ländern, aus denen sie abreisen, so gut wäre, dass sie sich gar nicht erst auf die Flucht begeben müssen. Aber auf diese Situation haben natürlich die EU-Länder auch nur begrenzt Einfluss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut wäre, stärker an der legalen Migration zu arbeiten. Es ist ja auch Teil zum Beispiel dieser Vereinbarung mit Tunesien, die legale Migration zu stärken. Allerdings ist mein Eindruck, dass dieser Teil der Vereinbarung viel schleppender anläuft als die Kontrolle an den Küsten. Da sehe ich noch nicht so viel Erfolg.
Christina, danke dir.
Sehr gerne.
Christina Böker aus dem ARD-Studio Madrid war auf El Hierro, einer kleinen kanarischen Insel vor der afrikanischen Küste, auf der seit einem Jahr sehr viele Flüchtlinge aus dem Senegal ankommen. Ihren Film über die Zustände vor Ort könnt ihr euch in der ARD-Mediathek anschauen. Wir verlinken ihn euch natürlich in den Shownotes. Aktuelle Infos zur EU-Außengrenze gibt's natürlich wie immer auf tagesschau.de. Und uns, FKM, gibt's in der ARD-Audiothek. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder zuhört. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jürgen Kopp, Viktor Werisch, Christiane Gerhäuser-Kamp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann schauen wir auf den DAX, also den Börsen-DAX. In dem sind die 40 größten Unternehmen des deutschen Aktienmarkts versammelt. Und trotzdem sind deutsche Anleger in der Minderheit. Wir reden darüber, warum das so ist und was das bedeutet. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Im NDR-Podcast Bleib Mensch spricht der Journalist Anne Torben Vogts mit der Theologin und Regionalbischöfin Petra Bahr, die auch Mitglied im Deutschen Ethikrat ist, über ganz verschiedene Themen, die Menschen verunsichern können, aber auch über Kirche und christliche Tradition. Bleib Mensch gibt's in der ARD-Audiothek.
Hallo, hier ist Arne Torben Vogts.
Und ich bin Petra Bahr.
Es gibt einen neuen Podcast von uns. Ich freue mich riesig darüber. Nach Mensch Margot mit Margot Käßmann habe ich das Glück, wieder eine wundervolle Partnerin an meiner Seite zu haben. In Bleib Mensch, so heißt der Podcast, spreche ich mit Petra Bahr, Regionalbischöfin und Mitglied im Deutschen Ethikrat, über Themen, die Menschen beschäftigen und die uns allen Sorgen bereiten.
Und die Gesellschaft immer mehr spalten. Wir wollen in polarisierenden Zeiten die Übersicht behalten, auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken und vielleicht auch ein paar Lösungen anbieten.
Wir wollen Mensch bleiben. Bleib Mensch, der neue NDR-Podcast.
Ab jetzt in der ARD-Audiothek.